Aufgeschnappt, der Podcast von Der Hund.
Ich begrüße ganz, ganz herzlich im Der Hund-Podcast Sinta Hammacher. Hi, servus.
Ich grüße dich, moin.
Servus, moin. Ja, ne? Servus, moin. Da merkt man schon, wir sind etwas weiter voneinander entfernt. Sinta, du hast deine Hundeschule Sinta Dogs in Melle.
Genau.
Und das, ich musste tatsächlich nachschauen, ist in der Nähe von Osnabrück.
Richtig.
Du bist aber auf der ganzen Welt erreichbar, weil du ganz, ganz viel Online-Training auch machst. Und ich finde das super spannend. Du bist eigentlich auch in einer Berufsschule tätig.
Ja, tatsächlich, ja.
Du hast Erziehungswissenschaften studiert. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum du Inhalte, auch was das Hundetraining betrifft, einfach so ultra gut vermitteln kannst. Also wir haben dich entdeckt auf deinem Instagram-Kanal, was wirklich super, super lustig ist, super unterhaltsam. Und du schaffst es irgendwie so, auf den Punkt zu kommen, den Kern ganz, ganz vieler Hundethemen so zu erfassen. Und da wollen wir heute so ein bisschen noch tiefer bohren.
Ja, das freut mich. Das ist nicht cool. Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Voll gut. Ja, erzähl gerne noch ein bisschen über dich. Wie kommt man dazu, von der Berufsschullehrerin zur Hundetrainerin?
Ich meine, ganz ursprünglich komme ich aus der Pflege. Also ich habe Gesundheits- und Krankenpflege ganz klassisch gelernt und habe dann eine Fachweiterbildung gemacht, habe dann studiert, unter anderem Erziehungswissenschaften, und bin dann schlussendlich in der Berufsschule gelandet als Lehrerin. Und da bin ich auch nach wie vor. Und ja, im Studium hatte ich dann so Kontakt zu Assistenzhunden und fand das so faszinierend. Dass ich dachte, wie bringt man diesen Tieren etwas bei, also den Hunden in dem Fall etwas bei? Und fand die Assistenzleistung einfach wahnsinnig spannend. Ja, sodass ich dann im Endeffekt gedacht habe, okay, eigentlich möchte ich Assistenzhunde ausbilden. Hab dann doch gemerkt, dass so der Weg zum Assistenzhundetrainer ein anderer ist, als ich mir bis dato dann so vorgestellt hatte. Und hab dann relativ klassisch mich fort- und weitergebildet, mich dann vor der Tierärztekammer zertifizieren lassen und dann eine eigene Hundeschule gehabt. Oder hab sie immer noch, erst sehr viel in Persona und durch Corona dann durchaus online. Und das Ganze mache ich jetzt so seit 2 Jahren jetzt fast ausschließlich online. Ich habe hier vor Ort in Melle immer noch einige Kundinnen und auch Gruppenunterrichte. Aber so in den letzten 2 Jahren hat sich das Ganze tatsächlich ausgebreitet. Schwerpunktmäßig ist es in der Tat so, dass ich mit Hunden und Menschen arbeite, die schon Hunde haben, die so ein bisschen strugglen. Und genau, das ist das, was ich so den ganzen Tag mache. Eigentlich bin ich mehr oder weniger fast nur unterrichten, weil ich für die ATN auch noch als Dozentin unterwegs bin. Eigentlich unterrichte ich 365 Tage im Jahr und vermittel Wissen.
Nur die Thematiken sind halt dann mal ein bisschen anders.
Ja, aber im Kern sind sie manchmal gar nicht so anders, weil ich ganz viel in der Neuroanatomie und Neurophysiologie unterrichte und ganz viel in der Pädiatrie und ganz viel in der Psychiatrie. Und irgendwo kommt es dann irgendwo wieder zusammen, weil wir alle Säugetiergehirne haben. Und ich höre dann doch ab und zu auch mal von SchülerInnen so, haben Sie gerade Hund gesagt? Oder ich bringe ganz viele Vergleiche tatsächlich auch, damit man es verständlich oder versteht, aus dem Hundebereich, weil ein hoher Prozentanteil oder Prozentteil der Schüler tatsächlich auch mit Hunden zusammenlebt und man das dann doch besser verstehen kann. Ja, tatsächlich ist es so.
Mega. Ja, was sind denn so typische Parallelen, wo du sagst, das wiederholst du immer wieder und da wird das irgendwie so total deutlich, dass...
Das sind die Lerntheorien, rauf und runter. Mhm. Umgang mit Verhalten, das herausfordert. Das haben wir ja im Menschenbereich auch, gerade in der Humanpsychiatrie oder in der generell in der Psychiatrie, psychiatrischen Pflege. Aufbau des Gehirns, Aufbau des limbischen Systems, wie man mit Kindern zusammenarbeitet. Also wie kriege ich das hin, dass ein Kind mit mir zusammenarbeitet und wie kriege ich das hin, dass man zum Beispiel Blut abnimmt? Oder wie kann ich für einen bleibenden letzten Eindruck sorgen, der nicht heißt, dieses Kind möchte kein Arztzimmer mehr betreten oder hat Angst vor weißen Kitteln? Also, und da kommen so Parallelen, ich bin mal ganz vorsichtig, das zu sagen, aber so Medical Training. Also die Gehirne, die ähneln sich halt stark und die Aufbauten sind ähnlich. Also es geht immer um Bedürfnisse. Muss man so ein bisschen aufpassen, dass man das halt nicht pauschalisiert und sagt, das ist genauso, aber die Parallelen sind da und der Umgang ist tatsächlich ähnlich. Ne? Natürlich ist es so, dass ich dann halt dem Kind irgendwie keinen Keks gebe in dem Fall, was jetzt vielleicht keine gute Idee wäre, aber ich gucke nach dem Bedürfnis, ne? Und ich schaue halt immer, dass ich einen schönen letzten Eindruck habe, zum Beispiel in der Notaufnahme oder in der Arztpraxis, Und wenn man mal so guckt und wenn ich dann so sage, pass auf, wie ist denn das so gewesen, wenn du aus der Zahnarztpraxis rausgegangen bist, durftest du da nochmal ein Glas greifen? Oder, ne, also was, kennt ihr noch diese Spielzeuge, ne, wo man so reingreifen durfte und dann nach Arztbesuchen, gab es das bei euch?
Dass dann Lolli dir nehmen darfst.
Ja, Lollis oder Spielzeug. Bei Zahnärzten war es kein Zucker. Das waren immer Spielzeug, was ja auch sinnvoll ist. Ne? Also das sind so Sachen, so, ah ja, stimmt. Ne? Wenn man sich mal überlegt, was sind so bleibende letzte Eindrücke. Und ja, also es gibt super viele Parallelen, auch tatsächlich im Umgang mit Verhaltensweisen oder auch, wenn man sich die Frage stellt, warum klappt es denn nicht? Also warum kriege ich meinen Patienten nicht motiviert aufzustehen? Oder woran liegt es, dass der vielleicht die Körperpflege ablehnt und so weiter und so fort? Also die Parallelen sind tatsächlich so dicht, dass ich sage, eigentlich ja, mache ich den ganzen Tag gefühlt nichts anderes, als über das Gehirn und Lernverhalten zu sprechen und über Beratung, Anleitung und Motivation. Also ein ganz großes Thema ist die Motivation, ja.
Was du immer wieder schreibst, was man immer wieder sieht, auch bei dir auf Instagram, auch auf deiner Homepage, ist, dass es dir so wichtig ist, dass man immer beachtet, was der Hund gerade fühlt, wie es dem gerade geht.
Ja, tatsächlich ist das für mich ein Dreh- und Angelpunkt. Bei allem, weil die Emotion, also primär eigentlich die Empfindung, also das, was da oben im Gehirn abgespeichert wird bei jedem Einzelnen, dass die Basis dafür ist, wie ich mich verhalte. Und ich glaube, wir haben uns sehr, sehr lange sehr stark auf Verhalten konzentriert und die Empfindung vergessen, beziehungsweise wussten wir noch lange gar nicht oder lange nicht, was Tiere eigentlich so empfinden. Das ist in den letzten Jahren erst publik geworden, beziehungsweise schon ein paar Jahre länger, aber wird es immer mehr publik, was Tiere eigentlich fühlen. Und das kennen wir für uns selber auch. Da würden wir fast selten auf die Idee kommen, nur Verhalten zu verändern, sondern immer gucken, ey, was fühlst du eigentlich dabei? Also was ist die Empfindung, die hinter dem Verhalten steckt? Und manchmal kann man sich einen Wolf trainieren. Ne? Und das Nächste ist, dass ganz viele Lebewesen zwar immer so das vom Aussehen her vielleicht das richtige Verhalten zeigen. Ich denke, wir beide könnten erkennen, oder auch andere Trainer, Gott sei Dank, was der Hund vielleicht empfindet. Aber so vom Ausdruck, man sagt, ja, der ist doch entspannt, der geht doch neben den Menschen, der zeigt das richtige Verhalten. Aber wenn man mal so das Ausdrucksverhalten anguckt, kann man eher sagen, so, naja, der zeigt vielleicht das richtige Verhalten, aber die Empfindung, die passt überhaupt nicht. Also der hat Schiss vor seinen Menschen. Ne? Also, und das ist halt das, was mir so wahnsinnig wichtig ist, dass man erkennt, naja, also es geht nicht nur um das Verhalten, sondern die Empfindung hinter dem Verhalten, die ist das, was wir beachten müssen. Da müssen wir hingucken, weil wenn sich die Empfindung verändert, wird sich automatisch das Verhalten verändern.
So ein bisschen wie beim Tierarzt, dass man nicht nur die Symptome behandelt, sondern dass man wirklich guckt, was ist denn überhaupt die Ursache?
Ganzheitlich arbeiten ist das A und O. Ne? Also sich nur auf eine Sache zu konzentrieren, ist manchmal schwierig. Manchmal macht das auch Sinn, ja, so ein bisschen wie ein Zahnarzt unterwegs zu sein und sich wirklich nur auf das Loch erstmal in dem Moment gerade zu konzentrieren. Aber dann sollte man irgendwann auch wieder quasi den Zoom rausnehmen, um mal das Ganze zu betrachten. Manchmal macht es auch Sinn, reinzuzoomen in ein Verhalten, ne? Und zu gucken, okay, wie verhält er sich, wie ist das Ausdrucksverhalten und dann sich das Ganze anzugucken. Ne? Also zu pauschalisieren, zu sagen, was falsch und richtig ist, das möchte ich mir niemals anmaßen. Ja.
Ja, das ist so spannend. Du machst es die ganze Zeit, du hast aber so coole Vergleiche, dass man sich das einfach so richtig gut vorstellen kann. Was ich auch letztens bei dir gehört habe, das mit der Beständigkeit.
Oh ja.
Was du sagst, was natürlich wahnsinnig wichtig und richtig auch ist, dass man, wenn man ein-, zweimal eine Sache ausprobiert, auch im Hundetraining gilt, glaube ich, für alle Sachen, dann hat das nicht so viel Sinn. Aber man muss halt dranbleiben. Ne? Also ein-, zweimal ins Fitnessstudio, davon wird man halt nicht dünn.
Ne? Ja, oder fit oder was auch immer. Ne? Ja, das ist tatsächlich echt ein Riesenproblem, weil ich denke, da werden viele KollegInnen werden da mitziehen, dass sie häufig Kundinnen haben, die ja zwei, dreimal kommen und sagen, ja, das ist nichts für mich. Und dann kriegst du selber die Kundin, den Kunden in die Hundeschule, ja, ich hab das, da und da war ich schon. Und wo man sehen kann, okay, ne, also ein-, zweimal Dinge ausprobieren, das funktioniert nicht. Also ausprobieren heißt ja nicht, dass das es irgendwie einen dollen Effekt bringt, ne? Sondern die Beständigkeit macht's. Und ja, wenn wir mit Hunden trainieren, ist es das A und O, dass wir unsere Gewohnheiten verändern. Und das ist halt so schwer, weil wir tatsächlich ja, ich meine, jeder von uns struggelt irgendwie, ne? Also wir haben ja alle unseren Alltag, wir haben alle irgendwie unsere Themen, sitzen vielleicht an unserer Ernährung, möchten vegan leben, kriegen es aber nicht hin, müssen eigentlich mehr Sport machen, müssen aufhören zu rauchen und dann kommt auch noch der Hund und dann komme ich und sage, pass auf, also es wäre gut, wenn du das, ne? Und dann merkt man so, oh, das ist aber ganz schön viel, ne? Und Das kennen wir alle, ne? Diesen Fitnessstudio-Effekt. So voll motiviert ins Fitnessstudio gehen und so nach einer Woche sagen, oh Gott, der Muskelkater ist,
Oh,
ich kann nicht mehr. Aber das ist im
Körper.
Endeffekt genau das, was so schade ist und wo wir uns Menschen häufig selber so die Beine wegziehen. So, wenn man eigentlich was verändern möchte, da braucht es gar nicht so viel. Also kleine Veränderungen haben manchmal ganz, ganz große Wirkungen. Und wenn so Leute zu mir ins Training kommen, die dann sagen, das und das mache ich jetzt, und sag ich mal, ey, Piano, also ich will jetzt hier keinen Muskelkater erzeugen, lass uns doch erstmal eine Sache verändern und guck mal, dass du die implementierst und dass du die beständig umsetzt und dann kommt die nächste dazu und du wirst schon merken, wenn du diese eine Sache umsetzt, wird das bombastisch.
Ich stelle mir das schwierig vor. Also, wie fängst du die Leute ein? Weil du machst ja viel auch online. Das heißt, du siehst die Leute auch nicht unbedingt, du siehst die Hunde nicht. Und dann trotzdem jemanden einzufangen, der sagt, boah, nee, eigentlich glaube ich, nee, das habe ich alles schon probiert, das funktioniert alles gar nicht. Und dann zu sagen, doch, das funktioniert schon, nur halt dranbleiben.
Ja, tatsächlich setze ich da auf Verstärkung im Sinne von, dass ich Dinge so umsetze, dass sie Erfolg haben werden. Also, wenn jemand schon ganz viel ausprobiert hat und einen sehr hohen Leidensdruck hat, da würde ich tunlichst vermeiden, da eine Latte an Veränderung einzupflegen, sondern das würde ich generell nicht machen, aber würde erstmal eine Sache nehmen und ich weiß, damit hat die Person Erfolg, mit Sicherheit. Und wenn dann Erfolg kommt und der Mensch selber positiv verstärkt wird, in einem doppelten Effekt im Endeffekt. Einmal, er zieht es durch und zweitens, er hat wirklich tatsächlich Erfolg mit seinem Hund. Dann hat das Gehirn im Endeffekt Bock, mehr zu wollen. Und dann sind die Menschen motiviert, weil sie sehen, ey, es hat ja Erfolg. Also ich habe wirklich viele Menschen, wirklich aus dem ganzen Bundesgebiet und Länder außerhalb, also von Luxemburg nach Schweiz, Niederlande, wo die Menschen echt schon viel ausprobiert haben und hohen Leidensdruck hatten. Für mich ist es wirklich so, und ich kenne das andere Extrem ja auch, nur vor Ort zu arbeiten, aber diese beständige tägliche Kontakt zu den Menschen hat mir tatsächlich nochmal echt Augen und Ohren geöffnet in Bezug auf Not und Leidensdruck. Also was da für ein Leidensdruck manchmal wirklich hintersteckt bei Menschen, die mit Hunden aus dem Tierschutz leben, die fast kein Privatleben mehr haben, die das Haus nicht mehr verlassen können, die nicht weg können, das ist schon immens. Und das kriegt man manchmal gar nicht so mit, wenn man vor Ort ist, weil man vielleicht alle 2 Wochen mal Kontakt hat. Also wenn ich so meine eigene interne, ja, Statistik ist es nicht, aber meine eigenen Zahlen angucke und mir gucke, wie lange wir im Kontakt sind und was für einen Erfolg die Menschen haben, spricht das im Endeffekt für sich.
Du musst die Leute auch irgendwie anleiten. Können die das dann umsetzen, was du denen sagst? Das stelle ich mir auch super schwierig vor.
In der Tat ist es so, dass ich Trainingsvideos rausschicke, die ich häufig für die Menschen dann einfach drehe. Situativ. Ich habe tatsächlich auch einige Videos vorgedreht, das sind so Basic-Videos. Oder aber ich leite in der Situation an. Und das ist halt ein Kernpunkt eigentlich unserer HundetrainerInnenarbeit.
Ach, du bist dabei quasi, Knopf im Ohr.
Teilweise bin ich auch dabei, wenn sie was machen und leite halt währenddessen an. Aber es kommt immer darauf an. Es gibt auch einige Menschen, die mir einfach Videos schicken und Videos sind ausschlaggebend. Und für mich ist es einfach immer noch mal viel einfacher, Videos anzugucken. Das sage ich den Kundinnen auch und sage, ey, pass auf, schick mir bitte Videos. Ich kann die in Zeitlupe abspielen. Ich kann sie mir öfter angucken. Wenn ich zu dir nach Hause komme, sehe ich die Situation einmal und wenn ich Pech habe, habe ich kurz geträumt, bin auch nur ein Mensch, sollte mir nicht passieren, aber das kennen wir alle, ne? Dass man irgendwie abgelenkt ist und sagt, was ist denn da gerade passiert, wenn man irgendwie woanders war oder sich umgeschaut hat in der Wohnung oder im Haus und ich kann einfach ganz genau gucken, was passiert da eigentlich und das Ding ist auch, erstens, es gibt super viele Hunde, die mich gar nicht ins Haus lassen würden, es gibt super viele Hunde, die sich ganz anders verhalten, wenn ich mit auf Spaziergänge komme. Wo die Menschen sagen, aber der macht das sonst nicht. Und ich sag mal, eigentlich will ich das auch gar nicht sehen. Also eigentlich brauche ich das in Anführungsstrichen unerwünschte Verhalten gar nicht sehen. Ich weiß, wie das aussieht. Ja, also ich kann mir das vorstellen. Wenn du in die Situation kommst, mach einfach die Kamera an, film, solange du dich nicht verletzt oder das irgendwie eine doofe Situation gibt. Oder hab eine Bodycam mit. Es gibt super einfache Gurte mittlerweile, wo man vorne sein Handy dran packen kann und einfach mal filmt. Und manchmal reicht es mir auch, zu hören, wie gesprochen wird, wie oft der Klicker betätigt wird, wie das Bellverhalten des Hundes ist. Man muss sich gar nicht so viel sehen. Und darüber sprechen wir. Darüber sprechen wir und sprechen wir und sprechen wir. Und ich gucke mir die Videos an und dann kriegen sie besprochene Videos zurück. Oder ich schreibe auch Trainingspläne, ich schreibe auf, was sind so die Wochenziele. Ja, Zielformulierung wahnsinnig wichtig. Damit steht und fällt alles. Und häufig ist es so eine Mindset-Arbeit. Ne? Also anfangs ist es erstmal so ein Umdenken. Weil, ja, vielleicht man noch aus einer ganz anderen Szene geprägt ist, wo man dem Hund nicht einfach so, wenn er einen anguckt, vielleicht Leberwurst gibt. Und da muss man erstmal Mindset-Arbeit leisten. Und da helfen diese ganz einfachen Beispiele aus unserem Alltag. Also im Sinne von, ey, pass mal auf, wie leicht bist denn du vom Handy wegzukriegen, wenn du bei Instagram scrollst und da durchdingstest und verlierst du dich häufig? Also bist du häufig dann, dass du dann irgendwo bist und denkst, wie bin ich da eigentlich gerade hingekommen und was wollte ich eigentlich noch? Und wenn dein Hund dann irgendwo schnüffelt und du manchmal denkst, was macht der? Der kann da mal kommen, du hast den gerufen und er muss ja einmal den Beitrag lesen, pinkelt da nochmal hin, kommentiert noch und dann ist er auf einmal auf irgendeiner Shoppingseite und du rufst ihn nochmal, also hast du mich gerufen? Ja, also, oder ja, okay, das stimmt, ne? Also.
Ja, mein Lieblingsbeispiel ist da immer Matheaufgaben lösen im Schuhladen für mich. Katastrophe. Geht gar nicht. Hallo, ich will Schuhe shoppen. Geh weg mit deiner scheiß binomischen Formel.
Ja, das ist als Beispiel. Wenn Menschen ja dann sagen, ey, der zieht immer auf dem Weg zum, ne, also wir gehen aus der Haustür raus und dann kann er sich noch gar nicht konzentrieren. Sag ich mir so, ja, wie ist denn das so, wenn du ein paar Tage gefühlt nicht auf dein Handy geguckt hast und dann so, ja, also irgendwie, ja, okay, ich kann es verstehen. Ne? Und außerdem, ne, also Steuererklärung machen vom ersten Toilettengang ist auch nicht so nice, ne? Also Verständnis für den Hund ist für mich wahnsinnig wichtig, weil wir erwarten manchmal so viel von denen. Also wirklich, wenn man denke so, puh, also wenn ich dann mal durch den Einkaufsladen gehe oder mal durchs Büro und denke mir so, ne, wir schaffen es ja selber häufig nicht, unsere Gefühlswelt zu regulieren. Oder wenn man nach Hause kommt, dann ist man irgendwie komisch gelaunt, weil eine Kleinigkeit passiert ist und man sich mal so fragt, was so gewesen ist am Tag. Okay, da bist du mit denen auseinander geraten, das ist passiert, das summiert sich. Ne? Und bei den Hunden ist man so, da hat er einfach den Radfahrer angebellt. Was ist denn noch so gewesen? Ne? Also Verständnis für die Hunde. Das sind halt keine Maschinen und das ist für mich so wahnsinnig wichtig. Und vor allem ist es wahnsinnig wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, weil sie einfach mittlerweile fast überall mit hinkommen und demnach auch, naja, auch bestimmte Gefährdungspotenziale sind, ne? Wenn ich mir angucke, wie einige Hunde dann auf einmal so durch Mengen geführt werden. Ich mir denke so, oh Gott.
Ja, aber es wird auch erwartet, es wird dann immer so vorgespielt, auch das sind soziale Medien, glaube ich, auch schuld, dass der Hund überall mit hin muss und irgendwie,
Ja.
das muss alles perfekt funktionieren, der muss perfekt an der Leine laufen, der darf nicht bellen und manche Hunde, die wollen halt vielleicht auch nicht
Nee,
einfach überall mit hin.
definitiv, ne? Muss man tatsächlich ganz individuell entscheiden. Aber dieses perfektionistische Verhalten, was man erwartet von den Hunden, das finde ich so krass. Aber das merke ich bei mir manchmal selber, ne? Also ich habe eine liebevolle Seniorin, die ist mittlerweile unsicher in Hundebegegnungen, einfach weil sie eine Visusverschlechterung hat, die sieht nicht mehr gut, die hört nicht mehr gut, die hat auch teilweise Schmerzen. Also wenn sie Hunde sieht, dann ist es eigentlich mal so, boah, geh bitte weg. Ja, also jetzt nicht irgendwie, dass sie drauf losstimmen würde und irgendwie beißen würde, aber sagt immer so, ne, sie wufft und geh bitte weg. Und es gibt auch Hunde, die findet sie auch ganz toll, das sind eher so kleine Hunde, aber große Hunde und geht weg. Mal in Italien. Und erst dachte ich so, ne, im Sinne von, ja, ich möchte nicht, dass du bellst, ist mir irgendwie unangenehm. Da dachte ich so, was denkst denn du da eigentlich gerade? Ne, also, wir haben allein schon dieses Mindset, dass wir teilweise haben, oh, ein Hund bellt in der Innenstadt und alle drehen sich irgendwie um, oh, das war, ne, der bellt in der Innenstadt, was, ne? Also, oh, und dann denke ich mir so, lass die Hunde doch nicht nur Hunde sein, also schon, klar, auf eine gewisse Art und Weise schon, aber es ist auch vollkommen okay, wenn ein Hund mal sagt, ey, komm, geh bitte weg. Solange es nicht in extremen Aggressionsverhalten irgendwie gipfelt. Aber wo ich für mich selber mal dachte, so, boah, ey. Und als ich dann so entspannt war, war alles gut. Und ich dachte, weißt du was, dich kennt hier in Turin keiner und wenn dein Hund einmal bellt, dann bellt er. Für mich war das ein ganz, ganz wichtiger Urlaub auch nochmal. Also ich hatte ganz viel Vertrauen danach an meine Hündin und für mich nochmal festgestellt, dass ich viel mehr Sozialkontakt noch brauche zu Hunden, die ihr gut tun. Also zu kleineren Hunden, zu Hunden, die vorsichtig sind, die nicht auf sie losbrettern. Hat sie eh nicht zu Hunden, die auf sie losbrettern wegen ihrer Schmerzen, aber es ist immer schwierig, Sozialkontakt zu finden, der auch qualitativ hochwertig ist. Ne? Also man sagt so, ja, man setzt sein Kind nicht einfach irgendwo hin und sagt, ja, find mal Sozialkontakte, so eine zwielichte Ecke. Sondern möchte ja schon, dass ein Hund auch
Genau.
tolle Sozialkontakte hat. Ja. Ja.
So, wir wollten ja eigentlich so ein bisschen drüber sprechen, was denn so Sachen sind, die bei dir immer wieder aufkommen. Also sowas, wo du dir in den Mund fusselig redest, so Sachen, die die Leute immer wieder falsch machen. Also quasi so ein kleiner Rundumschlag von deiner Instagram-Seite.
Warum klappt es nicht?
Ja.
Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was ganz, ganz häufig kommt. Also im Training häufig nicht mehr, aber im Vorfeld, ey, warum klappt das denn nicht? Ne? Also warum scheitert Training oder warum gehen Sachen schief oder warum ziehen wir Sachen nicht durch? Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema, nicht nur im Hundetraining, sondern auch im Sport oder in der Ernährung. Aber das kennen wir. Ich glaube, da kann jeder seinen eigenen Beitrag zu bringen, ob es nun Ernährung, Sport oder...
Frühes Aufstehen. Hast du auch gepostet, Mensch, mir geht's voll so. Ich denke mir jetzt schon, Mensch, es ist Sommer, jetzt krieg halt endlich mal morgens deinen scheiß Arsch hoch. Nein.
Ja, aber das ist das Problem. Wir drücken ja die Snooze-Taste, weil wir wissen, dass danach etwas kommt, was wir als unangenehm wahrnehmen. Also wir bestrafen uns quasi selber. Die meisten Menschen stehen auf und dann folgt Duschen, fertig machen, schnell vielleicht noch frühstücken, anziehen. Manche Menschen gehen noch mit Hunden, manche nicht. Ins Auto, Stau und dann bist du auf der Arbeit. Und dann summiert sich eigentlich nur etwas, was irgendwie unschön gewesen ist. Das heißt, wenn man sich mal überlegt, wie stehen junge Kinder auf? Die stehen auf im Schlafanzug und gehen spielen. Unabhängig davon, dass das Schlafverhalten von Kindern nochmal ein anderes ist als unseres. Aber wenn man sich ganz gezielt Verstärker am Morgen einsetzt, also im Sinne von, ich wollte seit 4 Tagen unbedingt ein Webinar gucken. Und gestern Abend dachte ich so, fängst du damit an? Und habe gesagt, nee, machst du nicht. Morgen früh darfst du es gucken, in Anführungsstrichen, darfst du es gucken. Und bin dann gestern Abend um, weiß nicht, 10:30 ins Bett. Und heute Morgen, Wecker klingelt und ich so, yes, jetzt kann ich das Webinar gucken. Im Schlafanzug quasi an den Tisch, Webinar eine halbe Stunde geguckt und dann bin ich erst duschen gegangen und so weiter und so fort. Und dann muss jeder halt gucken, was ist für mich ein Verstärker. Für einige Menschen ist es ein Kaffee oder die Zubereitung des Müslis über eine halbe Stunde oder eine Meditation. Also wenn ich jeden Morgen mir Sport reinballern würde nach dem Aufstehen, was glaubst du, wie oft ich snoosen würde? Also das ist halt so, damit steht und fällt im Endeffekt ganz, ganz viel, auch wenn wir Dinge umsetzen wollen. Also es sind im Endeffekt unsere eigenen Gewohnheiten, die wir erstmal verändern müssen. Und da ist es oft so, dass echt so kleine Veränderungen eine große Wirkung haben und dass man nicht diesen Fitnessstudio-Effekt erzeugt und nicht erst alles umkrempeln muss. Also weiß ich nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel vegan leben möchte, sollte ich vielleicht nicht meine... Also es gibt Menschen, die schaffen das von 0 auf 100 und es gibt Menschen, die vielleicht erstmal sagen, okay, Milchprodukte. Ja, dann kommt Milchprodukte und Fleisch als Beispiel. Und dann irgendwann kommt vielleicht nochmal Käse auch nochmal separat zu Milchprodukten. Also ich glaube, manchmal ist es so dieses Langsame, was erfolgreicher ist. Natürlich mit Ausnahmen. Ne? Also es gibt Themen, wo ich sage, das musst du jetzt sofort verändern, weil die Gefahr, die da droht, lebensgefährlich ist. Oder auch, du musst das jetzt sofort verändern, weil sonst wird dein Hund in den nächsten Tagen... Ne? Also das sind so Situation, das ist mal ausgenommen. Aber wenn wir so einfache Verhaltensänderungen bei uns, Gewohnheiten neu implementieren, dann hilft es häufig einfach so Kleinigkeiten erstmal zu verändern.
Also kleine Schritte gehen und Belohnungen schaffen.
Ja, für sich selber auch Anreize schaffen. Und das kann tatsächlich sein, wenn ich Menschen sage, pass auf, gib deinem Hund bitte nach jedem Spaziergang irgendwas Enrichment-mäßiges oder was zur Entspannung. Also irgendwie so eine Schleckmatte, Ausschleckmaterial. Und das kann ja schon schwierig sein, das umzusetzen. Also je nachdem, wie viel du so zu tun hast. Ja, wenn ich jetzt 4 kleine Kinder habe, noch einen Hund habe und dann noch den Kong vorbereiten muss zum Beispiel oder die Schleckmatte, dann kann das schon, das kann für jemanden wirklich anstrengend sein. Und das ist auch vollkommen okay, dass das anstrengend ist. Und dann sag ich mal so, pass auf, nimm mal zum Beispiel ein Glas, pack daneben Leckerchen, dann packst du halt nach jeder Gabe des Kongs oder der Schleckmatte, packst du einen Keks in das Glas. Damit du am Ende der Woche siehst, nach 7 Tagen, wie oft habe ich das eigentlich gemacht? Also lass mal Erfolge sichtbar werden. Davon leben ja die ganzen Apps, ob es nun diese Essens-Tracking-Gedönskram ist oder Sport-Apps, dass du dir sichtbar machst, was du so erreicht hast die Woche. Ja? Weil das fühlt sich dann ganz wenig an. Und wenn man sieht, so boah krass, ey, 20 Leckerchen. Und dann packst du die Leckerchen deinem Hund nochmal in den Schüffelteppich und dann kannst du sehen, was du so erreicht hast die ganze Woche. Ne? Das sind so Kleinigkeiten, Oder Strichlisten. Also ich persönlich finde es immer besser, wenn man so was Haptisches irgendwo reinlegt, was man am Ende auch wieder nochmal weitergeben kann, als wenn man Strichlisten macht. Aber das sorgt dafür, dass man Erfolge sichtbar hat. Also wir Menschen sehr darauf aus sind, dass wir Erfolge oder beziehungsweise man lässt Umsetzung sichtbar machen, weil wir Menschen ganz starke Probleme damit haben. Jedenfalls ist das so meine Empfindung, dass wir Erfolge nicht sofort sehen. Also Erfolge sieht man ja häufig gar nicht. Wir erwarten immer so lineare Erfolge, die man auch sofort sieht. Und das ist ja nicht der Fall. Nur weil ich jetzt anfange, meine Hundebegegnung zu trainieren, wird es ja nicht so sein, dass das morgen das Thema gegessen ist, sondern das ist ein Prozess von 6 bis 12+ Monaten. Und da werde ich immer wieder Rückschritte haben. Die Frage ist aber, wie gehe ich mit diesen Talfahrten oder diesen Tälern der Enttäuschung eigentlich um? Und dafür braucht es tatsächlich Menschen wie uns TrainerInnen, Coaches, die genau damit umzugehen wissen. Und das sage ich den Menschen auch mal. Ne? Also du musst was machen. Ich bin dafür da. Ich bin den Weg schon mit ganz vielen unterschiedlichen sag mal so, Reisegruppen gegangen. Ja, ich kenne die Route, ich habe die Route geplant und manchmal gibt es auch Veränderungen, je nachdem, welcher Reisegruppe man unterwegs ist. Aber ich weiß ganz genau, schon mal vorhin sind auf dem Berg, wo man sich ab und zu unterstellen sollte, wenn es doll regnen sollte. Also ich bleibe dann an einer Stelle, weil ich weiß, lass uns das mal jetzt häufiger trainieren. Und darum geht es im Endeffekt. Also wenn ich mit Menschen arbeite, bin ich im Endeffekt der Routenplaner und die Bergführerin, keine Ahnung. Also das irgendwie so was in die Richtung, ne? Also das. Ich sage nicht so und so und dann funktioniert, sondern da muss man schon aktiv mitarbeiten. Und das Schöne ist, man kann das auf alle Bereiche anwenden. Ne? Wenn man da irgendwann da so hintergestiegen ist, denkt man so, okay, das geht ja auch für Sport. Ja, das geht auch für Sport. Probiere ich gerade selber übrigens.
Mega. Ja, eigentlich war alles, was man erreichen will.
Ja,
So.
tatsächlich ist das so. Diese Beständigkeit, dieses Hintern hochkriegen und irgendwann merkt man gar nicht mehr, dass man eigentlich, dass es anstrengend ist, weil es zur Routine geworden ist. Das ist dann irgendwie wie Zähneputzen abends oder Licht anmachen, wenn es dunkel ist. So muss man im Endeffekt diese Gewohnheiten implementieren, dass man gar nicht mehr groß drüber nachdenkt, wenn man nach Hause kommt, vielleicht seinem Hund den Kong zu geben. Oder wenn ich rausgehe, nehme ich die Leine mit. Das ist eine Gewohnheit. Ja, und das kann man auf andere Sachen auch übertragen.
Trotzdem ist ja wichtig, was ich auch für ein Training betreibe. Und da ist dir ein, ja, das klingt jetzt schon so abgedroschen, aber positives Arbeiten ist dir wichtig. Wie sieht es denn bei dir aus?
Ja, tatsächlich, dieser Begriff positives Training, R-Plus-Training, also im Endeffekt arbeite ich, wie alle Trainer auch, über die Lern- oder mit den Lerntheorien, anders kann man gar nicht arbeiten, aber tatsächlich fokussiere ich mich auf den Quadranten der positiven Verstärkung, bin mir aber bewusst, dass alle Quadranten irgendwie tatsächlich mit reinspielen, weil wir die Umwelt haben. Also ich persönlich würde keine Ansätze wählen, aus meiner ethischen Überzeugung, auch von dem, was ich so über Gehirne und Training weiß, die etwas Unangenehmes hinzufügen. Bin auch sehr, sehr vorsichtig damit, etwas Angenehmes wegzunehmen. Und bin mir darüber bewusst, dass die Umwelt häufig was Unangenehmes hinzufügen kann, also auch sehr strafend auf Tiere wirkt. Und wir auch ganz häufig Erleichterungsempfindungen haben. Und das kann auch einfach sein, dass wer Fremdes in mein Haus reinkommt und mein Hund das als Strafe wahrnimmt, also das Hundegehirn, und wenn die Person weg ist, Erleichterung habe. Nur würde ich diese Quadranten halt nicht nutzen, um Verhalten zu erzeugen. Und das ist mir halt wichtig. Mir ist immer wichtig, dass man weiß, in welchen Quadranten befinden wir uns gerade, wenn man es denn so einfach identifizieren kann. Weil manchmal weiß man das gar nicht. Ja, dann springt ein Hund ins Auto und man weiß gar nicht, springt er jetzt ins Auto, weil er Erleichterungsempfindungen hat oder springt er ins Auto, weil er es toll findet. Ne? Also manchmal kann man das oder ist es sehr, sehr schwer auch noch im Nachhinein dann zu sehen. Mir ist es halt wichtig, dass man die Lerntheorien wirklich. Ich mag mir gar nicht sagen, verstanden hat, weil ich glaube, das ist so wahnsinnig schwer, sie zu verstehen. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der sagte, wenn man in dem Bereich promoviert, dann promovierst du in einem Quadranten. Und das ist einfach nicht nur das, was wir halt so als Quadranten da im Internet sehen, sondern das ist viel, viel mehr. Aber den Grund sollte man verstanden haben und das ist mir halt wichtig. Und mir ist ein ganz, ganz großes Anliegen, dass Menschen, die nicht den Beruf des Hundetrainers haben, sich Methodendschungel zurechtfinden können. Das heißt, wenn sie Tiertraining im TV sehen können, ah, okay, jetzt wird da was Unangenehmes hinzugefügt. Okay, das ist also eine positive Strafe. Ich habe da mein Statement, das wissen meine Menschen auch, oder meine Menschen, meine KundInnen auch, mit denen ich arbeite, oder Menschen, die zu mir kommen. Die werden bei mir nicht sehen, dass ich da mit Brudeldosen, Wasserflaschen oder sonstigen Kram arbeite. Ich habe das Thema aber auch nicht so häufig.
Jetzt habe ich schon wahnsinnig viel geredet. Ich möchte aber trotzdem nochmal auf die Dinge zurückkommen, warum es denn nicht klappt. Hast du uns da noch ein Beispiel? Vielleicht eins noch, weil es ist einfach super, super spannend.
Zielformulierung. Ich glaube, das ist ein Thema, also da rede ich mir den Mund fusselig, in Anführungsstrichen. Aber auch da wieder die Parallelen zur Pflege, ne? Pflegeplanung, Zielformulierung. Also es gibt immer wieder Parallelen zu meinem Beruf als Lehrerin. Zielformulierung, häufig eher so Negativformulierung. Also mein Hund soll nicht springen. Ja, was soll er denn machen? Ja, sich hinsetzen. Okay, reichen 4 Pfoten auf dem Boden? Vielleicht? Ja, das reicht mir auch. Also wie formuliere ich Ziele, weil das ist so wahnsinnig wichtig, was da oben im Gehirn ankommt. Weil wenn ich sage, soll nicht springen, mein Gehirn würde daraus machen, okay, ich komme rein und dann kriegt er vielleicht so, ich sag mal, ganz traditionell, wie man das damals eventuell noch so praktiziert hat, wieder so weggeschubst mit dem Knie oder sowas. Ja, und das sind dann so Ansätze, wo ich sage, pff, schwierig. Der lernt ja gar nicht das, was du von ihm möchtest. Also wenn wir die Ziele so formulieren, dass auch gleichzeitig das Verhalten damit drin ist, dann hast du automatisch schon ein Bild im Kopf. Also wenn ich sage, ich möchte ganz gerne, dass mein Hund in Begrüßungssituationen alle vier Pfoten auf dem Boden hat, dann muss ich das erstmal trainieren. Ja, ich kann ja nicht erwarten, dass der Hund das macht, wenn die Situation sehr aufregend ist. Ja, das wäre genauso, als wenn ich sage, puh, wir üben mal das Fliegen, während wir fliegen, oder wir üben mal das Schwimmen, während wir schwimmen. Also das funktioniert nicht. Auch, dass wir uns Ziele terminieren. Also ganz häufig wird dann gesagt, ja, ich muss meinem Hund häufiger mal den Kong geben. Okay, wie wär's denn, wenn deinem Hund nach jedem Spaziergang den Kong gibst? Ja, das fühlt sich ganz gut an, das kriege ich hin. Super, dann haben wir schon gleich, ne, eine Terminierung drin und du hast ein Bild im Kopf. Ich muss mal häufiger. Ja, das ist überhaupt nicht differenziert, wird einem nicht zum Erfolg verhelfen. Und Zielformulierung ist das A und O. Schaff dir Bilder von dem Verhalten, was du dir wünschst und wie es aussehen soll. Das ist das A und O, Bilder zu schaffen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist noch, dass man tatsächlich guckt, dass man sich nicht immer nur auf einzelne Resultate fokussiert, weil dazu neigen wir Menschen nämlich auch. Wir gucken mal auf so einzelne Resultate und schauen gar nicht so auf den Kurs. Ja, also wenn man den richtigen Kurs eingeschlagen hat, man muss den richtigen Kurs eingeschlagen haben, sonst ist es gefährlich. Aber wenn ich den richtigen Kurs eingeschlagen habe, dann brauche ich Beständigkeit. Ich brauche Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung von dem Verhalten, was ich mir wünsche. Und dann komme ich ans Ziel. Und es wird immer wieder Verhaltensweisen geben, wo du sagst, verdammt, jetzt ist es mir nicht geglückt. Das ist genauso wie beim Abnehmen. Da wirst du mal eine Woche haben, wo du vielleicht ein Kilo zunimmst. Wenn du jetzt alles abbrichst, wäre das schade, ne? Und was wirklich noch hilft, um Dinge umzusetzen, ist Sichtbarkeit. Also dazu gibt es auch schon lange her unterschiedliche Untersuchungen. Wenn du zum Beispiel, jetzt musst du ein Skript schreiben, dann legst du dir diese Datei mitten auf dem Desktop, sodass du sie immer wieder siehst, wenn du den Laptop aufmachst. Oder ich habe hier meinen Sportkram mitten im Wohnzimmer liegen. Das sieht richtig doof aus, ne? Aber ich stolper da jeden Tag drüber und bevor ich ins Bett gehe, stolper ich da drüber und das sorgt dafür, dass es immer sichtbar ist. Wenn ich meinen Klicker mal vergesse, dann hänge ich mir den an die Tür oder ich lege mir mitten auf den Boden, solange der Hund den nicht frisst. Wenn ich meinen Futterbeutel vergesse, lege ich mir den mitten hin. Ich lege den Kong auf den Esstisch. Also ich platziere die Dinge so, dass ich sie nicht übersehen kann. Und das sorgt dafür, dass du sie irgendwann wirklich mitnutzt. Also das denke ich mir nicht aus. Dazu gab es Untersuchungen, gerade im Bereich der Ernährung, wo man das Trinken von Wasser zum Beispiel wahnsinnig gefördert hat im Vergleich zu Süßgetränken. Und das sind so ganz kleine Sachen, die wir verändern müssen, wenn wir das Verhalten unserer Hunde verändern wollen. Weil wenn wir das Verhalten unserer oder die Empfindung und das Verhalten unserer Hunde verändern wollen, müssen wir bei uns anfangen. Weil auch da geht es um Empfindung, ne?
Wow, ja, das waren schöne Schlussworte. Boah, nee, das ist so cool, weil es ist mal nochmal so ein ganz anderer Ansatz zum Hundetraining. Aber es ist halt einfach auch was super, super wichtig ist und was, glaube ich, viel einfach so ein bisschen vergessen wird. So, ja, wenn es nicht funktioniert, war die Methode halt falsch. Nee, vielleicht nicht.
Nee, es kommt drauf an, ne?
Ja,
Welchen
klar.
Kurs man eingeschlagen hat. Aber tatsächlich ist das so, dass wir uns nicht so sehr von Resultaten beeindrucken lassen sollten und auch das System dahinter fragen sollen.
Sehr cool. Ey, wir finden dich auf Instagram unter sinterdogs.de
Genau.
und im Internet genauso.
www.sinterdogs.de
Mega, verlinke ich auch nochmal unten. Und wie gesagt, du machst Training überall, machst es online und funktioniert wahnsinnig gut und finde
Genau.
ich total spannend. Klasse. Thank you.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Hör mal wieder rein. Das war Aufgeschnappt, der Podcast von der Hund.